Diesen Podcast-Sommer haben wir dem Thema kreative Kollektive gewidmet und gehen mit unseren Gästen der Frage nach Zusammenarbeit, Support und Miteinander in der Literatur und Kultur nach. Nach einem Gespräch mit Kaschka Brilla und Eva Schörkuber vom Autorinnenkollektiv PS Politisch Schreiben treffen wir heute die beiden Autoren Raoul Eisele und Martin Peichel im Lot, auf das wir nachher auch noch kurz zu sprechen kommen. Aber zuerst möchten wir euch unsere heutigen Gäste vorstellen. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Raoul Eisele ist 1991 in Eisenstadt geboren und lebt in Wien, wo er auch Komparatistik und Germanistik studiert hat. In diesem Jahr erschien bereits sein zweiter Lyrikband. Einmal hatten wir Schwarze Löcher gezählt im Berliner Verlag Schiller und Mücke. Davor, 2017, Morgen glätten wir Träume in der Edition Yara. Raoul hat mehrere Preise und Stipendien erhalten, unter anderem 2020 das Staatsstipendium für Literatur der Stadt Wien. Er war Artist in Residence im Salzburger Künstlerinnenhaus und 2021 brachte ihm gleich mehrere Schreibaufenthalte. Wo haben dich denn die Residencies heuer schon hingeführt, beziehungsweise was steht denn noch an, Raoul?
Ja, danke mal für die Einladung. Danke, dass wir diesen Podcast mit euch mitmachen dürfen und in so einer schönen Gesellschaft auch sind. Mich haben meine Stipendien gerade vor drei Monate circa, nach Italien ins Künstleratelier Paliano gebracht und wird mich dann ab Herbst nach Stuttgart ins Schriftstellerhaus bringen.
Okay, ab Herbst heißt September, Oktober?
Genau, also ich bin zuerst noch beim Lurga und Losner Festival in Vorarlberg und fahre dann anschließend ab dem 11. September nach Stuttgart.
Das sind aber harte Monate für mich.
Für mich auch.
Wegen seiner Abwesenheit.
Ja, genau.
Musst alles alleine schupfen dann.
Naja, genau.
Du hast neben deiner Lyrik, Raoul, auch an Theater- und Hörspielproduktionen mitgearbeitet. Im Juni wurde dein Jugendstück In einem Land ohne im WUK uraufgeführt. Magst du uns kurz was dazu erzählen?
Es kam im Juni, wurde das Stück aufgeführt mit Jugendlichen, wir haben das mit Jugendlichen erarbeitet. Im Grunde geht es um Politik, Frage nach Abgeschottetheit, nach Vereinsamung, irgendwo auch ein bisschen angelehnt an Corona. Corona selbst kommt natürlich nie vor, aber ist natürlich einfach aufgrund der Situation auch geschuldet gewesen. Und es war aber sehr, sehr schön, mit meiner Jugendgruppe das auch zu erarbeiten, weil da auch immer wieder neue Ideen von ihnen kamen. Und ja, ich bin sehr froh, dass wir das machen konnten.
Martin Peichel ist 1983 im Waldviertel geboren. Heute lebt und schreibt er in Wien. Für sein literarisches Schaffen hat er unter anderem den Limburg-Preis 2019, den Alpha-Literaturpreis sowie das Hans-Weigel-Stipendium erhalten. Und das Wiener Literaturstipendium habe ich vergessen.
Ich muss so gleich korrigieren. Alpha war nur auf der Shortlist. Den kann ich mir nicht,
kannst du nicht
zugute schreiben. Geht sich nicht aus.
Was aber hoffentlich schon stimmt, am 13. September erscheint dein aktuelles Buch Gespenster zählen. Nach dem Roman Wie man Dinge repariert und dem Band in einer komplizierten Beziehung mit Österreich ist es schon dein drittes Buch. Nachdem unser Gespräch ziemlich genau einen Monat vor dem Erscheinungstermin stattfindet, die kurze Frage, worauf können wir uns freuen?
Ja, es passt auch zum Thema dieser Podcast-Reihe zu dem Schwerpunkt zum aktuellen, weil es eine Zusammenarbeit war mit einem sehr lieben Freund von mir, dem Matthias Leitwinker, der die Fotos gemacht hat für das Buch. Also es ist eine Mischung aus Fotografien und ich habe mit Texten auf diese Fotografien reagiert, geantwortet drauf und entstanden ist eine Foto-Text-Collage, wo in knapp 70 Kurztexten so puzzleartig eine längere Geschichte erzählt wird. Genau, und die Frage halt so ist, was zählt man eigentlich, wenn man Gespenster zählt? Mhm. Von wie vielen Gespenstern ist man umgeben und wo tauchen die auf, wann tauchen die auf? Die Antwort ist ja immer zu den unpassendsten Zeitpunkten.
Jetzt einmal zu euch beiden, wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt und wie ist dieses Kollektiv, euer Kollektiv entstanden?
Diese Geschichte teilen, glaube ich, nicht nur wir sozusagen. Es gibt in Wien ein Lokal, das gerade am Anfang, wenn wir anfangen zum Schreiben und irgendwie so in der Wiener Literaturszene, die ersten Schritte machen, ganz wichtig ist, das ist das Café Anno. die dort auch eine Lesereihe haben. Da gibt es am Donnerstag meistens Dialektlesungen, am Sonntag haben sie die andere Literaturreihe. Literaturmagazin-Präsentationen, das DUM, von Wolfgang Kühn und Markus Köhle und das Unradieschen, das Anno, die Anno-Zeitschrift, die werden dort präsentiert. Und im Zuge von so einer Magazin-Präsentation, von so einem Anno-Literatursonntag, sind Raul und ich das erste Mal ins Gespräch gekommen. Mhm. Wir haben gestern erst ein bisschen so versucht, wieder zu rekonstruieren. Wahrscheinlich haben wir beide aus den Magazinen gelesen. Mhm. Und ich weiß nur, dass ich im Anschluss einfach dich angesprochen habe, damals, ja, und gesagt, irgendwie auf seine Gedichte sehr stark reagiert, mhm, und das habe ich zum Ausdruck gebracht einerseits und habe damals schon meine Lesereihe im Dezentral angefangen gehabt zu planen und wollte dann den Raul da dabei haben.
Mhm. Wie war dein erster Eindruck? Also ist das ähnlich? Oder?
Also wie Martin gesagt hat schon, wir haben gestern bei Mondmeer und Marguerite, wir hatten gestern eine Veranstaltung, ja, auch immer wieder versucht zu rekonstruieren, wie wir uns kennengelernt haben. Und eben sind wir auf diesen Anno-Literatursonntag gekommen und ich weiß auch noch, er hat mich immer angesprochen. Und es war irgendwie, ja, einfach ein sehr, sehr schönes erstes Begegnen miteinander. Und seitdem hat sich eine Freundschaft entwickelt, mhm, die nicht nur freundschaftlich ist, sondern eben auch in gemeinsamen Arbeiten erweitert und ausgeartet ist. Und ich bin sehr, sehr froh, dass du mich damals auch gefragt hast, dann auch wegen Dezentral, wegen deiner Leserei in einer komplizierten Beziehung mit Österreich. Und ja, irgendwie ist es von einem Projekt ins nächste gegangen. Mhm. Wir haben sehr, sehr schnell gemerkt, dass wir gut gemeinsam auf der Bühne funktionieren, auch textlich teilweise sehr gut miteinander funktionieren. Und ja, ja.
Und die Freundschaft, die dabei entstanden ist, macht das alles halt leichter, mhm, auf eine gewisse Art und Weise. Dass, mhm, man auch genauso über andere Sachen gut reden kann oder man einfach gemeinsam ein Bier trinkt und dann ganz einen entspannten Abend hat sozusagen. Mhm. Dass es diese beiden Ebenen gibt und in der Mischung, in der Kombination passieren dann einfach schöne Sachen.
Mhm. Ich glaube, we can relate, oder?
Voll gut.
Ein gemeinsames Projekt habt ihr gerade schon erwähnt, nämlich die Lesereihe Mondmeer und Marguerite, die ihr letztes Jahr gegründet habt, glaube ich. Wie kam euch denn die Idee dazu? Wie ist das entstanden?
Ich glaube, es ist ein bisschen so wie ein fliegender Wechsel. Also ich hab 2018, glaube ich, habe ich angefangen, im Dezentral eine Leserei auf die Beine zu stellen. So aus ganz einfachen Idee. Ich habe erst 2017 wieder mit dem Schreiben intensiver begonnen und habe einfach gemerkt, wie viele coole AutorInnen da in Wien jetzt einmal so in meinem Umfeld, die ich dann kennengelernt habe, mit denen ich unbedingt eine Bühne geben wollte. Mhm. Und da hat es irgendwie, also Wien gibt sehr viele Möglichkeiten, da habe ich mir gedacht, da braucht es noch eine andere Möglichkeit, eine weitere Möglichkeit oder mal ein bisschen einen anderen Ansatz, einen sehr niederschwelligen. Und dann habe ich das dort gemacht, so anderthalb Jahre, und habe dann irgendwann eben den Raul als Lesen dazu geholt, aber später dann auch als Co-Moderator dazu geholt. Und dann habe ich wie mein erstes Buch draußen war, 2019, wie man Dinge repariert, in dem Herbst habe ich dann einmal pausiert mit meiner Lesereihe. Und dann hat der Raul sozusagen, ich gebe jetzt einfach an die, weil dann sozusagen ist Mondmeer und Marguerite passiert oder das Nest passiert und diese erste Lesung im Nest passiert.
Genau, also es ist dann, das Nest wurde dann sozusagen gerade neu eröffnet und es gab so ein, zwei Monate einfach mal einen freien, offenen Raum, wo einfach Sachen stattfinden konnten, einfach mal um das Nest auch ein bisschen zu etablieren, kennenzulernen. Und ich habe Patricia Ziegler so ein bisschen davor schon gekannt, ist noch nicht so richtig, aber man kannte sich halt und habe das dann gesehen und habe mir dann gedacht, ja, ist eigentlich wunderbar, diese Möglichkeiten möchte ich doch nutzen und eine Lesung machen. Und habe dann dich gefragt, ob du einerseits lesen willst und dann auch mit mir irgendwie, glaube ich, damals auch schon ein bisschen mitmoderiert hast. Und dann hatten wir noch Jana Volkmann dabei und Katharina Praschel, Seda Tunk war noch dabei. Genau, und wir haben dann einfach mal aus einer Laune heraus zu sagen, okay, da ist ein Raum, da ist die Möglichkeit, eine Lesung zu machen, diese eine Lesung gemacht und, mhm, haben dann sehr, sehr schnell gemerkt, dass einfach dieser Raum sehr viel Potenzial bietet, sehr viel Ruhe, Textraum zu geben einfach und ja, haben dann im Anschluss an das, nicht an demselben Abend, aber so im Laufe der nächsten Wochen dann irgendwie gemerkt, da wäre es doch eigentlich ganz schön, was aufzuziehen. Und genau, dann haben wir mal wieder, wenn nicht dort, im Anno drüber geredet, glaube ich. Ich habe dir den Namen dann auch vorgeschlagen. Genau, und dann haben wir irgendwie, das sind wir das angegangen und hatten auch das große Glück, muss man auch dazu sagen, dass wir Förderungen bekommen haben für eine Leserei, die man noch gar nicht kannte, und konnten so 2020 5 sehr, sehr schöne Veranstaltungen haben.
Und auch das große Glück, dass man einfach, dass sehr viele coole Autorinnen und Autoren da bei uns gelesen haben in dem ersten Jahr.
Ja.
Und für mich war das auch sehr angenehm, dieser Wechsel vom Hauptorganisatorischen hin zum einfach, okay, ich kann jetzt einmal moderieren und mich auf das konzentrieren. Das war irgendwie gerade auch ganz schön.
Ja. Was hat es denn mit dem Namen auf sich, Mondmeer und Marguerite?
Die Frage ist schon sehr oft gestellt bekommen und ich versuche sie immer kürzer zu beantworten, damit ich nicht ausarte. Am Anfang war es ehrlich gesagt für mich so ein bisschen ein Wortspiel auch. Und andererseits auch so den Verweis schon auf die Lyrik mit der Alliteration. Und Mondmeer ist einfach mal so eine Gemeinsamkeit, die wir irgendwie haben, also die Affinität zum Weltall, zum Mond. Und Mondmeere sind sozusagen einfach die Vertiefungen im Mond. Das heißt, wenn wir jetzt von der Erde auf den Mond schauen, sind es immer diese dunklen Flecken. Das war für mich dann irgendwie so der Gedanke, etwas aufdecken zu wollen. Also Literatur, die noch nicht so sichtbar ist, gerade in der Lyrik, einfach eine Bühne zu geben. Mhm. Und Marguerite dann mehr im Sinne von, dass wir weibliche Literatur auch einfach fördern wollten, also einfach Autorinnen eine Bühne geben wollten. Und so hatten wir, glaube ich, dann, ich weiß es gar nicht, 70-30% oder sowas im ersten Jahr, wenn nicht sogar 80-20 oder sowas. Mhm.
Ihr legt den Schwerpunkt in eurer Lesereihe auf Lyrik. Warum das eigentlich? Und wie sehr achtet ihr bei der Auswahl darauf, dass es auch tatsächlich Lyrik bleibt?
Ich glaube, es war anfänglich einfach der Gedanke da, Lyrik, weil es für mich einfach ein wichtiges Genre ist, eine Gattung, die nicht so viel Bühne bekommt. Mhm. Gleichzeitig ist aber Martin und ich jetzt kein Gattungsverfechter und ich glaube, wir gehen da sehr gerne auch drüber raus. Im Grunde ist es einfach uns wichtig, dass es eine poetische Sprache ist, in was für einer Art und Weise auch immer, ob es jetzt ein Roman ist, der in einer sehr poetischen Weise geschrieben ist, ob es eine Performance, szenische Lesung, also wir hatten dann ja sehr viel Unterschiedliches auch dabei und haben uns dann ja auch den Spezialtermin im Oktober herausgenommen, wo wir gesagt haben, wir wollen einfach eine weitere Lesereihe oder einen Lesekreis mit den gelesenen Texten auch einfach mal vorstellen, was gibt es noch alles in Wien abseits von Lesereien wie im Anno oder die sehr ernsten Scherze oder was auch immer. Also gibt es ja sehr, sehr viel, aber Dinge, die vielleicht noch eben niederschwelliger sind, wo man sagt, da kann man sich einfach mal als junge Autorin, Autor einfach mal ausprobieren und sagen, hey, ich habe einen Text, aber ich weiß nicht, ob ich auf die Bühne will. Und da sind die gelesenen Texte uns einfach sehr ans Herz gewachsen, weil ich auch da selbst ganz am Anfang, als sie angefangen haben, auch mich ein bisschen ausprobiert habe noch.
Ich denke, wie bei so vielen Dingen, und ihr kennt es vielleicht von eurer Podcast-Erfahrung oder wie sich der Podcast entwickelt hat, man fängt halt irgendwo mal an mit einem Kern. Und bei uns waren das die zwei Sachen, zwar die Lyrik, dass man Lyrik einen Platz geben möchte und dass man eben vor allem weibliche Schreibende da auf die Bühne holt. Die zwei waren die Kernpfeiler am Anfang, die Stützpfeiler. Genau. Und dann haben wir halt uns, je länger das gelaufen ist, desto mehr haben wir halt das halt erweitert in andere Textrichtungen gedacht. Oder halt einfach auch gesagt, okay, wir öffnen das halt auch für die LGBT-Plus-Community und schauen auch, dass man da einen Fokus drauf legt oder das auch berücksichtigt, dass wir Autorinnen mit Nicht-Deutsch als erster Sprache bei uns haben. Also wir haben dann relativ bald gemerkt, okay, eigentlich geht es uns, also eigentlich sind diese beiden Grundsätze waren eigentlich aus dem Bedürfnis heraus, einerseits Texten Platz zu geben, die denn sonst vielleicht nicht zu bekommen. Und das haben wir dann halt ausgeweitet, auch auf die Schreibenden. Mhm. Und ich glaube, dem Ganzen liegt ein ganz großer Inklusivitätsgedanke und ein ganz großes Inklusivitätsbedürfnis einfach zugrunde. Mhm. Dass dort diese Texte einen Platz finden, dass dort diese Schreiben Platz finden, Publikum, dass sich das Publikum wohlfühlt dass da eben jeder, da kann man einfach hinkommen und da gibt es keine, es gibt keine Eintrittspreise, es gibt bei uns nicht einmal fixe Getränkepreise, es ist freie Spende, also wenn man mal an einem Abend nicht so viel Geld ausgeben kann, möchte, dann ist es so wie so ein dritter Ort sein, wo man halt einfach sein kann und mitnimmt, was man möchte.
Trotzdem steht ja an irgendeinem Punkt doch die Auswahl, oder? Ihr müsst euch irgendwie dafür entscheiden, wer bei euch liest. Ist das sehr proaktiv? Geht ihr da auf Lesende zu? Oder ist es auch so, dass man sich bei euch meldet und ganz einfach sagt, hey, ich habe da einen Text, ich würde den gerne aufführen? Und dann vielleicht auch nur die Frage, wer hat denn alles schon bei euch gelesen?
Also das erste Jahr, das übergebe ich gleich an dich, als erste Jahr hast du mal sozusagen genau. Einfach die Auswahl getroffen. Stimmt. Und ich war einfach sozusagen, ich bin als Moderator dazugeholt worden und habe auch viele von den dann Lesenden erst entweder schon gekannt oder dann zum ersten Mal kennengelernt. Das war sehr schön. Und dann sozusagen das kommende Programm haben wir dann schon gemeinsam uns überlegt. Mittlerweile ist es, glaube ich, eine Mischung. Am Anfang war es proaktiv und jetzt haben wir auch schon sozusagen, kommen natürlich dann Anfragen und dann schaut man sich das genauer an oder lässt sich mal Texte schicken. Es ist halt mit der schwierigen Frage des Gatekeepings einfach verbunden. Mhm. Ja. Was ist da unser Ansatz? Wie würdest du das beschreiben, Raul?
Das ist eine schwere Frage. Ich weiß nicht, ich grundsätzlich, also wie du richtig gesagt hast, das erste Jahr habe ich proaktiv einfach die Autorinnen und Autoren angesprochen und gefragt, ob sie Lust haben zu lesen. Ich glaube, da war der Ansatz einfach, wer aus meinem engeren Kreis oder eben teilweise auch erweiterten Kreis, wen mag ich wahnsinnig gern, wer hat vielleicht gerade ein Buch rausgebracht, wer hat für mich einfach, und da sind wir dann zwar natürlich wieder bei dem Gatekeeping, aber wer ist sozusagen für mich jetzt auch eine Autorin oder einen Autor, den ich wahnsinnig gerne einfach auf dieser Bühne hätte, weil mir einfach an dieser Person was liegt. Und ich glaube aber gerade im ersten Jahr ist es sehr schwer, es anders zu machen, einfach mal um die Leserei zu etablieren. Und dann eben im zweiten Jahr haben wir es dann schon gemeinsam gemacht und eben auch schon glücklicherweise erste Anfragen auch bekommen. Und haben die dann auch, oder denken die jetzt gerade in der Planung sehr stark mit auch.
Ja, und wir haben gestern eben eine Veranstaltung gehabt und der Raul hat die wunderschöne Idee gehabt, dass wir einfach alle Bücher auflegen von AutorInnen, die bei uns gelesen haben im Zuge dieser Leserei. Und das ist ein wunderschöner Büchertisch dann entstanden. Ja, also wir haben Buchpräsentationen haben wir gehabt von der Saza Savic hat ihr Buch im Lyrikband bei uns vorgestellt, die Verena Stauffer hat ihr Lyrikband vorgestellt, Lydia Haider hat ihr Buch präsentiert.
Und du wärst jetzt sozusagen der vierte gewesen im letzten Jahr, also was wir ja dann schlussendlich nicht machen konnten, aber gestern nachgeholt haben.
Ihr habt jetzt beide schon die Gatekeeper-Funktion angesprochen. Ihr seid ja auch, ihr habt eine Doppelrolle eigentlich auch, also ihr seid Autoren und Literaturvermittler, wenn man so will. Gibt es da auch Interessenskonflikte oder könnt ihr euch vorstellen, dass es welche gibt? Also so das Thema Konkurrenz versus Kollektiv, also gibt es diesen Gedanken auch oder reflektiert ihr das manchmal mit?
Also es wäre, glaube ich, gelogen, einfach zu sagen, dass es da nicht Reibungen geben kann oder Reibungen schon gegeben hat oder man sich manchmal einfach manchmal das Gefühl hat, man ist irgendwo eingeladen und jetzt erwartet sich irgendjemand eine Rückeinladung oder man ist jetzt in irgendeiner Position und man hat irgendwie das Gefühl, jetzt kommt da jemand und hat eine gewisse Erwartungshaltung. Von dem kommt man nicht ganz raus. Ich glaube, wir umschiffen es meistens ganz gut, weil wir da sehr, sehr offen kommunizieren, wenn uns da wer fragt oder auch versuchen, sehr transparent zu sein und eben immer bei der Veranstaltung auch irgendwie die Wege aufzeigen, wie diese Autorinnen und Autoren zu uns hergekommen sind. Also dann erzähle ich die Geschichte, wie ich auf diese Texte oder auf die Schreibende aufmerksam geworden bin oder der Raul erzählt, wie sie kennengelernt haben und was sie verbindet oder was du mit den Texten verbindest. Also bei uns ist es, wir versuchen es zumindest so klar zu machen, weil das ist schon ein ganz großes Thema, das kennen wir beide eben aus der anderen Rolle, aus der Autorenrolle, dass so oft fehlt halt die Transparenz. Ja. Man weiß nicht, warum irgendwo irgendetwas geht oder nicht geht oder man wo sein darf, dabei sein darf, nicht dabei sein darf. Das ist ein ständiges Thema. Ja. Im Endeffekt ist es da ein ganz großer Konkurrenzdruck. Weil alles, was irgendjemand, also blöd gesagt, alles, was irgendjemand anderer bekommt, bekommt man selbst schon mal nicht. Mhm.
Ja. Aber gleichzeitig ist ja, was du jetzt gerade zum Schluss angesprochen hast, also wenn man nicht bekommt, ja, das tägliche Brot eigentlich. Also es ist ja immer das, so ein, das ist ein kleiner Teil, den man ja eigentlich nur erfüllt kriegt, wenn man mal wieder Glück hat oder eben, warum auch immer, das weiß man ja oft nicht. Ja. Aber es ist ja eigentlich eben umgekehrt, dass ja 90% aller Einreichungen, aller Versuche, die man irgendwie startet, eben oft nicht aufgehen und eben nur ein sehr kleiner Teil aufgeht. Und ich finde, da ist es schon dann aber auch ehrlich zu sagen, hey, manches gelingt halt, manches gelingt nicht. Ich muss aber auch nicht irgendwie sauer sein, wenn es irgendwie mal nicht klappt oder man nicht eingeladen wird. Oder
Das haben wir wieder beim Kollektivgedanken dann, weil wenn man in einem Kollektiv ist und in Kooperationen denkt oder eben in so Literaturfreundschaften, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich zumindest für irgendwen mitfreuen kann, um einiges höher. Ja, dann geht vielleicht bei einem selber nichts auf, aber bei jemandem, den man sehr schätzt oder den man sehr gern mag, geht was auf. Und wenn man dann in einem Kollektiv ist, dann hat man fast immer einen Grund, sich für irgendwen gerade zu freuen.
Naja, was ja auf jeden Fall aufgegangen ist, ist das Lot, oder? Wir sitzen da heute in der Absberggasse im 10. Bezirk zusammen und das Lot ist ein Produktions- und Veranstaltungsraum und begreift sich, so steht es zumindest auf der Webseite, als Hafen- und Anlegestelle für freie, kreative KünstlerInnen und TheoretikerInnen aller Sparten und Disziplinen. Verwaltet wird der Raum von einem Kulturverein, dem Echolot, in dessen Leitungsteam du bist, Raoul. Kannst du uns kurz erzählen, was ihr genau macht und wie es zu Echolot bzw. zum Lot gekommen ist?
Ja, sehr gerne. Also es ist so gewesen, dass Hans-Christian Hasselmann, ein Teil des Leitungsteams, die Option hatte, diesen Raum für Kunst und Kultur zu eröffnen und hat sich aufgrund dessen ein Team zusammengestellt, das aus eben 6 Disziplinen kommt, das eben ein transdisziplinäres oder interdisziplinäres, eine interdisziplinäre Gruppe zusammenkommt, die sich in jeglicher Form ergänzen, inspirieren, Neues schaffen kann. Und da haben wir eben von bildender Kunst über Musik, über Journalismus bis hin eben zu Theater, Schauspiel und Literatur alles dabei und versuchen das auch abzudecken. Und wollen eben, wie es auch schon in unserer Beschreibung drinsteht, ein Hafen sein, wo man sich einfach ausprobieren kann von jungen Künstlern, die einfach keinen Raum bekommen, weil sie vielleicht noch nicht etabliert genug sind oder eben keine Förderungen haben und wir daher den Raum teilweise zum Strompreis hergeben können, im besten Fall, das ist ja alles noch im Aufbau, bis hin eben zu etablierten Gruppen, wo wir sagen, okay, ihr sucht gerade irgendwie einen Veranstaltungsort, könnt ihr das gerne haben, so auch eine Durchmischung zu schaffen. Und aber auch nicht jetzt in den Kunstdisziplinen allein zu bleiben, sondern eben auch in die Theorie, in die Wissenschaft hineinzugehen und auch zu sagen, das ist genauso ein Teil, der Kunst wahnsinnig inspirieren kann und umgekehrt auch. Und wir wollen einfach, ja, ich glaube, dieser Hafen sein, der sich aber nicht nur im Kunstbereich etablieren möchte, sondern eben genauso auch die Umgebung, gerade den 10. Bezirk, einfach hier mit einfließen lassen möchte und auch davon lernen mag, weil man ist ja dann immer sehr schnell in einer Bubble und ich glaube, das ist so auch der Hauptgrund gewesen, warum wir gesagt haben, transdisziplinär. Wenn man in der Literatur ist, dann kennt man zwar innerhalb der Literatur sehr, sehr viele, wenn man sich da mal ein wenig hineingearbeitet hat, aber dann oft überhaupt niemanden aus der Musik oder überhaupt niemanden aus der Wissenschaft oder aus dem Theater oder Tanz und dann ist es jetzt plötzlich einfach so, man wird konfrontiert damit und kann wahnsinnig viel lernen und ich habe das selbst bei mir immer wieder gemerkt, wenn ich am Theater gearbeitet habe, wie viel Inspiration und neue Wege es mir gezeigt hat, auch für die Literatur und dann nicht nur in dieser Lyrik-Bubble zu bleiben, sondern darüber hinaus zu gehen und genauso auch wie in der Musik und im Performance-Bereich. Und ich glaube, es gibt ja jede Art von Kunst inspiriert und kann was Neues schaffen. Wir haben gestern auch wieder bei dir geredet, dass ja auch Musik bei dir in deinen Büchern eine große Rolle spielt. Also man sieht ja, wie die Disziplinen gut miteinander verfließen, ineinander fließen können. Und ich glaube, das war einfach so der Hauptgedanke zu sagen, wie kann man etwas Neues schaffen, ohne jetzt in seinem kleinen Kretzel irgendwie zu bleiben.
Ihr arbeitet ja beide in verschiedenen Disziplinen. Also bei dir ist es, wir haben vorhin kurz schon darüber geredet, auch das Theater. Glaubst du, dass es Disziplinen gibt, die sich eher für kollektives Arbeiten eignen? Also ist es im Bereich der Dramatik zum Beispiel einfacher, miteinander zu arbeiten, als im Bereich der Lyrik, würde ich mir jetzt einmal vorstellen? Oder ich weiß nicht, könntest du dir vorstellen, bei einem Gedicht einen Co-Autor oder eine Co-Autorin zu haben oder bei einem Stück? Also wie ist das, wie sind die Kollektive so in den verschiedenen Disziplinen verankert oder wie können sie sich verankern?
Ja, ich glaube schon, dass es im Theater ein bisschen leichter ist, weil es vielleicht immer schon so angelegt war, jetzt vielleicht nicht im Schreiben, aber du hast eine Aufführungssituation, du hast einen Text, du hast Musik, du hast Bühnenbild. Also da gehen schon so viele Disziplinen und Sparten miteinander einher, dass es vielleicht leichter denkbar ist zu sagen, wenn ich jetzt einen Theatertext schreibe, dass ich dann auch vielleicht schon Dinge mitdenke oder halt mich abspreche mit anderen. Aber ich glaube nicht, dass es nicht in der Lyrik genauso funktioniert. Also ich glaube, du hattest mal ein Projekt
mit... Ich habe ein Lyrikprojekt gehabt mit zwei Autorinnen, mit der Isabella Feimer, mit der Jana Volkmann, wo wir so im Dreierrad Gedichte geschrieben haben und einmal so das über längere Zeit ausprobiert haben. Ich denke, in der Literatur gibt es diesen ganz komischen Trend, genauso wie ich ein bisschen so genreskeptisch bin ich ja was einige Buchmarkt sozusagen... Standards angeht, ein bisschen skeptisch sozusagen. Bücher zum Beispiel, wo nicht nur ein Name draufsteht, sondern zwei Namen draufstehen, verkaufen sich schlechter, aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Das bei Büchern halt, da steht halt dann der Autor drauf, die Übersetzerin, ich kann mich noch an die Folge mit der Marsha Davids erinnern, die ich sehr gern gehört habe bei euch. Übersetzerin sozusagen steht dann vielleicht irgendwo ganz klar drinnen, obwohl es eigentlich eine kollektive Leistung ist von Autor im Original und Übersetzer, Übersetzerin. Und ich habe mir jetzt gerade wieder gedacht, bei meinem Buch, da haben jetzt gerade so viele Leute da irgendwie beigesteuert. Ja, es waren jetzt nicht nur die Fotografien von Matthias Ledwinker, sondern auch die Senta Wagner, die es lektoriert hat, die Steffi Jaksch von Gremien Schere vom Verlag, die auch nochmal drüber liest und nochmal sagt, was sie denkt. Die Sheila, die das jetzt im Endeffekt grafisch umgesetzt hat und gestaltet hat, im Endeffekt alle diese Namen stehen dann irgendwo, aber... Da ist schon ein kollektives Produkt rausgekommen, was voll schön ist, weil Schreiben eher manchmal eher sehr einsamer Prozess sein kann oder Einsamkeit in der Einsamkeit fast schon. Und dann umso schöner, wenn man dann gemeinsam was, ja. Ich meine, was wir gerne gemeinsam schreiben, sind Projektanträge.
Das sind kollektive Leistungen.
Das sind da auch nicht so sehr eingespielt.
Stimmt.
Es ist nicht mein Lieblingsgenre, aber ja, zu zweit ist es ein bisschen erträglicher.
Aber ja, die Sichtbarmachung von genau diesen kollektiven Leistungen ist halt was in der Literatur sehr, sehr untergeht. Oder man widmet dem oft einmal die letzten paar Seiten in einem Buch drinnen.
Ja.
Das ist halt sehr...
Ja, da hängt man auch immer sehr diesem Genie-Mythos nach.
Genau,
der Autor, die Autorin so als Genie. Aber da passiert selten etwas ganz, ganz, ganz alleine.
Ja, ich glaube, so gut wie nie.
Ja.
Also geht ja gerne.
Ja.
Raoul, in dem Jahr ist auf jeden Fall dein Gedichtband, einmal hatten wir Schwarze Löcher gezählt, erschienen. Die großen Themen darin sind, wenn ich das so sagen kann, erinnern, vergessen, verdrängen, aber auch das ganz Alltägliche, sehr poetisiert. Würdest du dem zustimmen oder was würdest du hinzufügen und über welchen Zeitraum hinweg sind die Gedichte darin eigentlich entstanden?
Also ich mag die Aussage, das Alltägliche zu poetisieren oder zu verschönern. Ich glaube, das ist sicher der Anspruch auch ein bisschen gewesen, die Alltäglichkeit, das, was uns immer umgibt, einfach mal sichtbar zu machen, auf die Details zu schauen, mal wieder vielleicht einfach in den Himmel zu schauen, Wolken zu sehen, oder eine Straße wahrzunehmen, wo wir jeden Tag durchgehen und einfach schon gar nicht mehr wissen, was links. Also wir wissen es, aber wir schauen nie hin und dann reicht es ja oft, dass ein kleines Detail einfach wieder sichtbar wird. Du hast auch gesagt, richtigerweise verdrängen, vergessen, das Erinnern, auch ein bisschen die Frage nach Demenz oder halt einfach das Thema Krankheit ist natürlich auch eins, was sehr stark mitspielt. Und die Gedichte sind entstanden so im ungefähr von einem Jahr, würde ich jetzt mal sagen, so ein Jahr und ein paar Monate vielleicht, was sich dann natürlich schlussendlich sehr verdichtet hat, als ich in Salzburg war, wo ich dieses Monat hatte und dann wirklich in dem Monat sehr aktiv dann nochmal über die Gedichte drüber arbeiten konnte, einiges noch dazu geschrieben habe, dann auch schon ein bisschen auf die Suche gegangen bin damals, wo passt denn dieser Gedichtband auch am besten hin, dann auch mit José Olivier, der das Nachwort auch dazu geschrieben hat, dann auch in Austausch gegangen bin, der mir auch wiederum, also es ist eben auch eine Kollektivarbeit irgendwo, weil er spiegelt mir dann wieder Dinge, die ich vielleicht einfach nicht sehe oder wo Bilder vielleicht nicht diese Schärfe haben, die ich eigentlich mitgedacht habe oder die in meinem Kopf drinnen ist, aber die vielleicht der Leser oder die Leserin nicht sieht. Und ja, also von daher bin ich sehr, sehr froh, dass auch diese kollektive Arbeit dann schlussendlich entstanden ist. Und ja, ich freue mich sehr, weil ich bin übermorgen in Offenburg, wo bei den Literaturtagen, wo José mich dann auch wieder mit dem Buch vorstellen wird. Also ich freue mich schon, wenn ich ihn wiedersehen kann.
Schön. Wer war nur in diesen Prozess des Lyrikbandes involviert? Also wie stark war die Zusammenarbeit mit dem Verlag dann auch, mit dem Lektorat?
Also ich habe größtenteils mit Tim Mücke gearbeitet. Und ja, also das Schöne war, glaube ich, schlussendlich, warum ich mich auch für diesen Verlag dann entschieden habe. Ich hatte sehr viel Freiheiten, meine Vorstellungen umsetzen zu dürfen. Mhm. Und sie haben mir da sehr stark vertraut, auch in den Gedanken, die ich geteilt habe. Und ja, ich glaube, die größere oder engere Zusammenarbeit war irgendwo, glaube ich, mit José, aber dann sicher auch mit Tim, klar. Mhm.
Der Titel des Bandes ist ja einem Gedicht entnommen, das sich auch darin findet. Jetzt hat Lyrik ganz viele Qualitäten, aber ein Vorteil ist ja auch, dass man nicht spoilern kann. Und wenn man es doch tut, dann ist es nicht so tragisch. Deshalb die Frage, was ist denn die Bedeutung der schwarzen Löcher, beziehungsweise wofür stehen die in deinem Text oder in dem ganzen Buch?
Das ist, die schwarzen Löcher sind für mich einfach die Flecken, die sich auf die Erinnerungen legen, die man dann nicht mehr, wo man den Zugriff dann einfach nicht mehr hat. Ich meine, mittlerweile wurde mir das erste Mal Licht auch hinter schwarzen Löchern entdeckt. Das heißt, ich kann auch nicht mehr ganz sagen, es ist etwas, wo man nicht mehr dahinter sehen kann. Aber das ist vielleicht ja auch ganz schön, dass es doch etwas gibt, selbst bei den Sachen, wo man sich ziemlich sicher war, dass die Verdichtung so eng ist, dass es eigentlich keinen dahinter gibt. Und jetzt aber doch wieder was durchgescheint hat und spricht vielleicht genau für das, was ich bei den Gedichten auch wollte. Verdichtung, aber trotzdem etwas, was sehr stark bleibt und wo man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr drin graben möchte.
Kannst du dir eigentlich vorstellen, auch mal Prosa zu schreiben, ins andere Genre zu wechseln? Oder ist das eher nichts?
Es kommt, also Prosa, ja, ich schreibe ja auch Prosa zum Teil, also Kurzgeschichten. Und ich bin da, glaube ich, einfach kein Gattungsverfechter. Es ist, man sagt mir auch oft nach, meine Gedichte sind Prosa-Miniaturen oder lyrische Prosa, prosaische Lyrik. Also es ist so, ich glaube, ich versuche es immer schon so ein bisschen, die Gattungsgrenzen da ein bisschen zu dehnen einfach. Und ich glaube zwar jetzt in meinem nächsten Projekt, das ich gerade arbeite, gehe ich ein bisschen mehr ins Erzählerische rein, aber ich glaube, das Poetische werde ich nie hundertprozentig ablegen.
Gut so. Also, Entschuldigung.
Nein, finde ich schön, dass dazu gestimmt wird.
Jetzt haben wir schon ein bisschen über dein letztes Buch geredet, das 2020 erschienen ist, in einer komplizierten Beziehung mit Österreich. Das ist ein, weiß ich nicht, kann man so sagen, Potpourri aus Geschichten, Bierdeckel, Poemen. Da sollten wir vielleicht noch die Bierdeckel kurz erklären, oder? Mhm. Weil es ist so auch, also ich habe jetzt in Vorgesprächen mit Freunden irgendwie
erklärt, wen wir treffen und so. Und das ist der mit den Bierdeckeln. Das war dann irgendwie so das Charakteristikum. Was hat es denn mit den Bierdeckeln auf sich?
Ja, die Bierdeckel haben, also die begleiten mich schon länger. Ich glaube, seit 2015 oder so ist diese Idee zum ersten Mal irgendwie so entstanden. Was ich daran spannend finde, sozusagen, ist ein Medium zu nehmen wie ein Bierdeckel und den dann halt mit Text zu versehen. Das hat mehrere Vorteile. Erstens, ich muss verdichten, da haben wir ja gerade drüber gesprochen, also dieses lyrische Verdichten, diese Verknappung, da ist nicht so viel Platz. Ja. Mittlerweile habe ich mich auf 4 Zeiler verständigt mit mir selber, weil das geht sich gut aus, das hat eine gute Größe. Und in 4 Zeilen muss dann irgendwie alles gesagt sein. Das ist spannend. Und das Zweite, was mich daran sehr gereizt hat, eine Zeit lang, war dieses, was ich mit dem Bierdeckel dann machen kann. Mhm. Ja, ich kann die in ein Lokal mitnehmen, reinstecken zu den anderen Bierdeckeln und sozusagen für irgendjemanden hinterlassen. Ich kann die sozusagen im öffentlichen Raum irgendwie platzieren und dadurch halt eine Spannung zwischen Ort, Medium und dem Text dann irgendwie erzeugen. Genau, so wie angefangen und dann hat sie dann irgendwie auch noch als Thema aufgedrängt, okay, jetzt ist ein Bierdeckel, jetzt ist eine kurze Form, dann habe ich mich da noch mit so, dann habe ich die auch sehr bewusst als Kippbilder angelegt, die man oft komisch lesen kann, aber vielleicht auch tragisch, die man irgendwie romantisch, aber auch extrem toxisch lesen kann. Das war mir ganz wichtig, dass die halt in diesen 4 Zeilen auch noch so einen Kippeffekt drinnen haben. Genau, und es war einfach, wie ich noch ein Buch gehabt habe, diese ersten paar Jahre war das schön, bei Lesungen zumindest Bierdeckel verteilen zu können oder irgendwem schenken zu können.
Mhm. Ja. Und es bringt ja ein ganzes Lebensgefühl mit, oder? So ein Bierdeckel, das hat ja, also das ist ja an und für sich schon, oder?
Ja.
Ein ganzer Schwall an Erinnerungen oft einmal oder an Erfahrung. Mhm. Und das dann nur mit Lyrik zu verfeinern, ist natürlich so.
Ja. Also die Anna Stiegler, die gestern bei uns gelesen hat, die ja ganz, ganz, ganz tolle Gedichte schreibt, die schickt mir regelmäßige Updates. Die hat mehrere so Bierdeckel von mir und von einem Bierdeckel schickt sie mir die Updates, wenn sie wieder mal irgendwas drüber geschüttet hat oder einen neuen Fleck bekommen hat. Also der lebt jetzt einfach sozusagen und kriegt immer neue so wie ein Palimpsest, der kriegt immer Schichten drauf. Und der Text ist schon nicht mehr der leserlichste, aber es ist ein sehr schönes, sehr schön. Ja. Und ich freue mich jetzt, wenn ich irgendwo in eine Wohnung reinkomme und gar ganz vergessen habe, dass die Person irgendwann auf einer Lesung war und da steht jetzt irgendwo Bierdeckel herum. Ja. Aber jetzt bin ich mal fertig. Also mit dem Buch habe ich auch die Bierdeckel für mich mal so abgeschlossen als Medium. Das habe ich für mich jetzt einmal ausgereizt.
Ja.
Ich weiß nicht, was passieren müsste, dass ich wieder zurückkomme, aber jetzt einmal fürs Erste ist es mit dem Buch gut verewigt, da sind sie jetzt dokumentiert und gesammelt und ja.
Wer ist denn an der Arbeit an diesem Buch beteiligt gewesen? Vielleicht wer liest denn, also nicht am jetzigen, am Gespensterzählen, sondern in einer komplizierten Beziehung mit Österreich, wer hält deine Manuskripte und Drafts als Erste in den Händen? Wer darf das als Erster lesen? Ist das
Also ich fange vielleicht einmal mit der Frage an, wer das liest.
Ja.
Ich habe das Glück, in meinem nächsten Umfeld einige Personen zu haben, die ich als Testleser und Testleserinnen immer wieder gewinnen kann und denen ich einfach auch sehr gut vertrauen kann, weil da gehört immer sehr viel Vertrauen dazu, wenn man sowas aus der Hand gibt. Aber abgesehen von diesen sehr lieben und mir engen Menschen hat das auch eine andere sehr liebe Person betreut, das war die Tanja Reich von Grima & Scherio damals noch, die ist jetzt beim Leikam Verlag. Und dieses Buch, also dieses in einer komplizierten Beziehung mit Österreich Buch ist, das hat schon sehr viel damit zu tun, dass die Tanja einfach gefragt hat, Martin, magst du nicht ein Buch machen? Ich finde diese Bierdeckel gut, was du schreibst, lass uns ein Buch machen aus dem. Und dann haben wir halt einfach mal uns zusammengesetzt und Ideen entworfen gemeinsam, wie das ausschauen könnte. Und die endgültige Form hat es dann bekommen, wie so viele Dinge beim Arbeiten dran. Und vom ursprünglichen Konzept ist vielleicht nur mehr ein gewisser Prozentsatz übrig geblieben. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schönes, auch hin und her mit der Tanja, ihr die Texte schicken und von ihr irgendwie so Rückmeldung einholen. Und am Schluss ist eben so eine Art Episodenroman mit wiederkehrenden Figuren und alles halt vor der Kulisse Österreich rausgekommen.
Wenn die Folge erscheint, wird dein neues Buch Gespensterzählen bereits im Handel erhältlich sein. Ich kann mich daran erinnern, der vorletzte Bierdeckel in deinem in einer komplizierten Beziehung mit Österreich, da stand oben, wir bleiben zurück als Gespenster, als Scherenschnitt. Wie sehr knüpft ein aktuelles Buch an in einer komplizierten, du hast es eh schon erklärt, aber worauf dürfen wir uns freuen, wenn wir dann das neue Buch haben? Wie sehr schließt es an, was ist neu, was ist anders?
Also das Anknüpfen war gestern auch schon ein Thema, haben wir gestern schon darüber gesprochen. Das ist mir ganz wichtig, dass diese Bücher, also ich habe irgendwie Spaß dran oder ich habe Freude dran, wenn ich diese Bücher miteinander verknüpfe. Also wie man Dinge repariert, davon habe ich Sachen weitergenommen ins nächste Buch und wieder, und jetzt im dritten Buch, in dem Gespensterzählenbuch, werden wieder Sachen von wie man Dinge repariert drinnen sind und es werden Figuren wieder auftauchen, die man kennt aus dem letzten Buch. Ich glaube, es ist ein anderer Ton dieses Mal. Es ist dadurch, dass die Texte kürzer sind, hat es noch mal mehr Verdichtung gebraucht. Geht sicher, wenn wir wieder in der Genre-Debatte drin sind, geht sicher punktuell mehr ins Lyrische. Also mehr als bisher. Ich habe das ja schon immer ganz gern gemacht, so Ausflüge oder so Abzweigungen dorthin. Und ja, dadurch, also ich kann einerseits etwas fortführen, was ich eh schon sehr gern gemacht habe, also Kurzprosa und Kurztexte und das Fragmentarische, wo man halt auch sehr viel dem Leser, der Leserin übergibt und sagt, da sind jetzt diese 70 Texte, viel Spaß beim Zusammenbasteln. Und diesmal gibt es sogar auch irgendwie so indirekt die Aufforderung, man könnte das auch einmal probieren, von hinten nach vorne zu lesen und zu schauen, ob das dann anders wirkt.
Wie ist die Zusammenarbeit mit Matthias Ledwinker entstanden? Er hat, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe, die Bilder dazu.
Genau, er hat fotografiert. Matthias und ich, wir kennen uns ewig. Okay. Also ich glaube, seit der Volksschule und seit dem Gymnasium sind wir irgendwie so beste Freunde. Und habe mir da sozusagen ein bisschen so einen kleinen Traum erfüllt. Irgendwann halt wir haben früher alle möglichen Sachen schon gemeinsam gemacht, irgendwann mal gemeinsam Musik gemacht oder andere gemeinsame Projekte. Und jetzt irgendwie ein gemeinsames Buch zu haben, ist halt irgendwie ein sehr schöner Gedanke. Ich habe beschrieben, was ich gern sozusagen hätte. Also ich wollte sozusagen in den Fotos, in den Texten einfangen, Abwesenheit. Wir sind einmal von einem sehr abstrakten Thema Abwesenheit ausgegangen. Nicht diese typischen Lost Places, wo schon alles unbewohnt ist, sondern ich wollte zeigen Orte, wo Menschen Spuren hinterlassen haben und jederzeit wieder auftauchen könnten, aber jetzt gerade nicht drauf sind. Also auf den Fotos sind keine Menschen zu sehen, das sind alles irgendwie Orte und Landschaften und Stimmungen. Ich würde es eigentlich als sehr atmosphärische und sehr stimmungsvolle Fotos beschreiben. Und ich habe halt dann versucht, von diesem Impuls ausgehend darauf zu reagieren und so wenig offensichtlich wie möglich dann halt einmal drauf loszuschreiben und dann dass der Berührungspunkt dann einfach jetzt, wenn man das Buch aufschlägt, das wird so ein Querformat sein, dann hat man links die Fotografie und kommt rechts zum Text und dann kann man da halt so hin und her schauen und sich auf die Spurensuche, auf die Gespenstersuche machen.
Ja. Freuen wir uns schon drauf, auf jeden Fall. Und erscheint bei Krämeyer und Schering auch.
Genau, und am 14. September ist dann vielleicht schon zu spät, präsentieren wir es in der Hauptbücherei Wien.
Ah, schön.
Da weiß man auf jeden Fall nur darauf hin.
Dann auf jeden Fall, genau. Okay, wir haben uns jetzt noch inspirieren lassen von einem Bierdeckel. Hier endet der Text, hier beginnt das Verhör. Wir haben 10 kurze Fragen zusammengeschrieben, von denen wir euch jetzt abwechselnd 5 stellen werden und bei denen wir euch um sehr rasche und knappe Antworten bitten. Raoul, Kaffeehaus oder Beißel?
Kaffeehaus.
16er Blech oder gemischter Satz?
Ach, das beides ist nicht so gut.
Eisenstadt oder Wien?
Wien.
Tastatur oder Kugelschreiber?
Tastatur.
Favoriten oder Neubau?
Neubau. Ja, Neubau.
Schreibtisch oder Bühne?
Ich stelle den Schreibtisch auf die Bühne.
Welches Buch liegt gerade bei dir in der Wohnung rum, auf dem Schreibtisch, am Nachtkastel?
Eigentlich gerade in einer komplizierten Beziehung mit Österreich, weil wir es gestern hatten, also sozusagen ein
müssen,
drittes, viertes Mal gelesen, gefühlt schon irgendwie.
Welches Musikalbum hörst du dir zurzeit gerne an?
Ich habe jetzt wieder sehr viel Sarah Bernhardt gehört. Die haben so Ohrwurmqualität, das ist unglaublich. Und das war gestern zum dritten Mal oder zum vierten Mal mit denen gemeinsam gelesen. Und das ist immer so voll der Genuss. Ja.
Raoul, wie schön ist das Vergessen?
Es ist, ja, also das, ich weiß, auf welches Gedicht es gerade von mir hinweist, aber ja, es hat was tragisch Schönes.
Und warum würde Martha doch gerne auf ein Date mit dir gehen?
Mit mir? Hm. Ja, weiß nicht, um sicherzustellen, dass es im nächsten Buch nicht wieder vorkommt.
Herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, danke euch.
Das war sehr, sehr, sehr schön. Dankeschön.
Kann ich mir nur zurückgeben. Danke euch.
Dankeschön.
Herzlichen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Wenn ihr mehr von unserer Arbeit erfahren wollt, dann folgt uns doch am besten über Facebook oder Twitter. Auf Steady kann man übrigens mit kleinen und großen Beträgen dazu beitragen, dass wir unseren Podcast auch weiterhin anbieten können.